Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Theater im Livestream gab es ja viel in letzter Zeit, aber heute Abend zum allerersten Mal in der Geschichte aus dem antiken Theater im griechischen Epidaurus. Das haben wir uns angeguckt. Dann reden wir über die Folgen der Corona-Pandemie für die Museen. In den USA droht laut jüngster Schätzungen jedem dritten Haus die Schließung. Auch in Deutschland sind die Verluste enorm, aber noch sind die MuseumsdirektorInnen erstaunlich ruhig. Rein Wolfs, der Direktor des Amsterdamer Stedelijk-Museums, ist sich der Krise bewusst.
Wir werden in diesem Jahr statt die geplante 670.000 Besucher wahrscheinlich ungefähr 410.000 Besucher haben. Und das bedeutet einen Ausfall, einen Ertragsausfall von 4 Millionen Euro. Wir denken, dass wir auch nächstes Jahr 4 weniger haben werden, weil wir nicht damit rechnen, dass man schon ab Anfangsjahr die Lockerungen stark vergrößern kann. Und das werden schwierige Jahre.
Mit zweimonatiger Verspätung kann das Stedelijk-Museum jetzt aber immerhin seine Jubiläumsausstellung eröffnen. Von Tonnet bis Dutch Design, auch ein Thema in diesem Fazit. Schwer zu sagen, was mein eindrücklichstes Theatererlebnis war, aber wenn ich es an einem Ort festmachen kann, dann ist es das antike Freilufttheater im griechischen Epidaurus. Wenn man das Theater tagsüber besucht, kann man auf der Bühne eine Münze fallen lassen und erleben, wie der Klang auch auf dem weitest entferntesten Platz zu hören ist. Abends dann ein warmes Lüftchen, ein paar Zikaden, der Sternenhimmel und im besten Fall ein volles Theater. In Corona-Zeiten ist daran nicht zu denken und deshalb wurde heute Abend zum ersten Mal in der Geschichte von Epidaurus eine Aufführung der Perser von Aischylos in alle Welt gestreamt, englisch untertitelt, und das hat sich der griechische Theatermacher Alexis Alatsis angesehen. Guten Abend in Athen.
Schönen guten Abend.
In die ganze Welt gestreamt stimmt nicht ganz, denn einzig in Griechenland war der Stream nicht verfügbar, aber wir konnten ihn mit Ihnen per Skype teilen. Warum hat man dieses Ereignis denn den Griechen vorenthalten?
Also ich finde es ziemlich traurig, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, das eigene Kultusministerium traut uns hier im Lande nicht, dass wir das wahre Erlebnis dem Livestreaming vorziehen würden. Das heißt, dass wir doch nach Epidaurus fahren würden, es sei denn, das Ministerium weiß, dass wir alle pleite sind wegen der Krise und deswegen hat uns wirklich weggehalten von dem ganzen Erlebnis. Übrigens, Melina Mercouri, legendäre Kultusministerin, zu deren Erinnerung 2020 zu einem Jubiläumsjahr erklärt wurde, hätte als Ministerin exakt das Gegenteil gemacht, glaube ich. Alle Griechen hätten das umsonst mitsehen dürfen und für die Freunde aus dem Ausland ging es nur bei einer Minispende oder so.
Halbrund erheben sich die steinernen Treppen, auf denen man in Epidaurus sitzt. 14.000 Menschen passen rein in dieses Freilufttheater. Ein unvergessliches Erlebnis, wenn man das mal voll erlebt hat. Wie besetzt waren die Stufen heute Abend?
Oh, es gab ja Abstände zwischen den Gruppen, wie man gesehen hat im Fernsehen. Ich glaube, es sollen um die 3.000 Zuschauer gewesen sein. Aber gerade bei den letzten Bildern fand ich, sah es so aus, dass die Covid-Maßnahmen so etwas ziemlich absurd gelaufen sind zum Schluss, vor allem bei dem Abgang der Zuschauer, die eigentlich eine Maske hätten tragen sollen und erst bei dem Rufen der Reihennummer den Ort hätten verlassen dürfen. Aber naja, trotzdem.
War dann doch ein bisschen Gedrängel.
Ja.
Übertragen wurde eine Aufführung der Tragödie Die Perser von Aischylos, inszeniert von Dimitris Lignavis, dem künstlerischen Direktor des griechischen Nationaltheaters. Nicht zufällig ausgewählt, denn dieses Stück erzählt von der legendären Seeschlacht von Salamis, die vor genau 2500 Jahren stattgefunden hat. Regierungschef Mitsotakis hat das Streaming höchstpersönlich angekündigt. Ist das also zugleich so eine Art Staatsakt rund um den historischen Jahrestag?
Ach, wissen Sie, ein Staatsakt, finde ich, wäre es ja, wenn allen bewusst wäre, dass die Perser eine Tragödie der Besiegten ist und kein Triumphschrei der Sieger. Also, weil die Katharsis, die Heilung, soll über das Jammer und Schauder und über die Kriegsanklage gegen alle Kriege stattfinden in dieser Tragödie. Die Griechen wurden ja Sieger bei Aischylos, weil sie aus freien Stücken ihre Polis verteidigt haben und keinem König oder Tyrann gefolgt sind und sich gegen einen Aggressor gewehrt haben. Das kapieren die Perser in dem Stück erst nach der Niederlage und nach all den harten Verlusten an jungen Menschen, die sie erlitten haben. Vielleicht ist es eine mögliche Warnung an alle zukünftigen Aggressoren in dieser Nachbarschaft. Weiß ich nicht.
Aischylos war selbst bei der Schlacht von Salamis dabei. Was macht denn jetzt der Regisseur Lignathis aus diesem Stück über die Niederlage der Perser und den Sieg der attischen Demokratie?
Wissen Sie, ich finde, die Perser hat letztendlich Aischylos selbst durch die Struktur des Stücks inszeniert. Also der Regiestil heute Abend war mir nicht so klar. Ich fand die Kostüme übrigens sehr geschwätzig und die Chorführung und die Art des Sprechens etwas veraltet und altmodisch. Ich finde, Dimitar Gotschew 2009 im selben Theater hatte viel mehr dem Text vertraut, mit griechischen Schauspielern übrigens auch, und weniger Pathos vorgetragen, was ja auch nicht nötig ist bei so einem Texttheater. Die Bilder, die in Epidaurus entstehen, sind fast immer schön, es sei denn, man macht zu vieles falsch. Und der Ort selbst gestaltet die Komposition doch mit.
Wenn man dort sitzt. Sie haben viele Abende in dem Theater von Epidaurus verbracht. Wie wirkte das denn jetzt im Videostream auf Sie? Hat sich da was von dieser besonderen Atmosphäre übertragen lassen?
Ach, nur bei den Gesamtaufnahmen, finde ich, hatte ich ein wenig das Gefühl des Seherlebnisses vor Ort. Weil die besondere Atmosphäre, die Sie meinen, entsteht über viel mehr als nur über die Bilder. Um zum Theater zu gelangen, zum Beispiel, müssen die Zuschauer ja, die auf dem Parkplatz ankommen, so mindestens 15 Minuten auf so einem leicht aufsteigenden Weg laufen. Das ist wie eine Prozession hin zum Ort des Sehens. Also das kann der Bildschirm natürlich nicht wiedergeben. Und genauso wenig wie die Zikaden vor dem Anfang des Stücks, später die Grillen oder die Nachteule, die dann immer zu hören ist, wenn es auf der Bühne schön still wird. Das, finde ich, kann man also bei der Live-Übertragung auch nicht wirklich erleben. Und die Übertragung kann dieses Erlebnis nicht wiedergeben. Man muss einfach hin.
Kein Trostpflaster für die Menschen, die in diesem Jahr nicht nach Griechenland reisen?
Doch, noch ein wenig Trostpflaster vielleicht, aber vielmehr ein Appetitmacher, finde ich. Eine gute Werbung für nächstes Jahr, sollte die Corona-Krise beendet sein, dann.
Das ist ja eine Aufführung im Rahmen des traditionellen Athener Sommerfestivals. Was ist denn in den Spar- und Corona-Zeiten überhaupt noch übrig geblieben vom Programm dieses Festivals?
Ach, ganz wenig und natürlich nur in den offenen Aufführungsräumen. Und es ist nicht zufällig, dass die künstlerische Leiterin des Festivals es ja Fragment genannt hat. Ich finde es so, eine Gesamtabsage des Festivals wäre meiner Meinung nach besser gewesen, weil die meisten Aufführungen sind ja die Koproduktionen mit den zwei Staatstheatern und mit der Nationaloper, also Produktionen, bei denen die beteiligten Künstler nicht finanziell sozusagen betroffen wären, wenn es gar nicht stattgefunden hätte. Die sind doch Institutionen, die keine akute Existenzgefahr laufen. Die freie Szene, also die absolute Überzahl der Theatermacher im Lande, ist doch die Besiegte der Covid-Krise. Ne? Für die sind die spärlichen Gelder, die vom Staat ausgegeben wurden, absolut keine Rettung.
Diese Aufführung, die jetzt heute Abend gestreamt wurde, wird die weiter in Griechenland zu sehen sein oder irgendwo anders in der Welt?
Also es ist eine Tournee vorgesehen, ich glaube an verschiedenen Orten in Griechenland. Und das wäre vielleicht auch, um wieder zum Anfang der Diskussion zu gelingen, ein Grund damit, warum es nicht den Griechen sozusagen so frei gezeigt wurde heute Abend.
Damit die Leute ins Theater gehen.
Damit die Leute ins Theater gehen.
Zum ersten Mal gab es heute Abend eine Aufführung aus dem antiken Theater in Epidaurus als Livestream. Die Perser von Aischylos, eine Produktion des griechischen Nationaltheaters. Und das Ganze hatte für uns in Athen Alexis Alatsis im Blick. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Wir haben es schon gemeldet, durch die Corona-Pandemie drohte jedem dritten Museum in den USA, dass es dauerhaft schließen muss. In einer aktuellen Untersuchung wurden 750 MuseumsdirektorInnen befragt. Der US-Museumsverband AAM warnt vor der Schließung von geschätzt 12.000 Museen. Davon hängen 700.000 Arbeitsplätze ab. Auch hierzulande kehrt das Publikum nur sehr zögerlich in die Museen zurück. Kulturelle Städtereisen fallen flach. Wie die Pandemie den Museumsbetrieb dauerhaft verändern wird, das kann uns Hubertus Butin erläutern. Er ist Kurator und weltweit gefragt als Kunstgutachter. Guten Abend, Herr Butin.
Guten Abend.
Hartwig Fischer, der Direktor des British Museum in London, der meint, Museen hätten die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg zu meistern. Beurteilen Sie die Situation auch so dramatisch?
Ja, das muss man leider so sagen. Sie hatten ja die Umfrage des American Alliance of Museums erwähnt, die jetzt sagen, dass also jedes dritte Museum Angst hat, im Herbst oder im nächsten Frühjahr endgültig aufgeben zu müssen. Interessanterweise gab es halt vor einigen Wochen eine andere Umfrage vom International Council of Museums, die ebenfalls in Amerika Museen gefragt haben. Und dort hat damals noch jedes zehnte Museum, in Anführungszeichen, nur gesagt, dass sie befürchten, dauerhaft schließen zu müssen. Das heißt, die Situation hat sich in den letzten Monaten und Wochen wirklich ganz dramatisch zugespitzt, vor allem in den USA.
Dem Metropolitan Museum in New York fehlen Einnahmen von $150 Millionen. Im Vergleich dazu scheinen die Verluste jetzt in Deutschland, also Dresden, Berlin, Hamburg, Köln, doch eher klein zu sein. Die Bundesregierung hat hier Hilfspakete beschlossen, wird deshalb nicht so laut geklagt.
Ja, ehrlich gesagt wundert mich das eigentlich auch, dass kaum geklagt ist und nicht längst die Alarmglocken auch bei den deutschen Museen schrill klingeln. Denn es ist klar, dass natürlich Häuser wie das Metropolitan Museum of Art in New York höhere Verluste zu vermelden haben als die deutschen Museen. Aber trotzdem ist das ja im Verhältnis zu den Summen, die den Museen jährlich zur Verfügung stehen, sind das ganz herbe Verluste. Und das Schlimme ist, dass diese Verluste sich ja nicht nur summiert haben in der Zeit, wo die Museen geschlossen waren, sondern das wird ja so weitergehen. Die Museen sind zwar jetzt in Deutschland wieder geöffnet, aber es sind ja kaum Touristen da. Mhm. Von daher muss man leider sagen, dass wahrscheinlich auf lange Frist den Museen, auch den deutschen Museen, sehr viel Geld verloren geht.
Wir springen im Gespräch ein bisschen zwischen den USA und Deutschland und Europa nochmal zurück in die USA. Diese wirklich erschütternden Zahlen, da ist auch die Rede von 10.000 Arbeitsplätzen, die da dranhängen. Was bedeutet das denn für ein Land?
Also das ist ganz richtig, dass Sie das ansprechen, dass das Problem der Museumsfinanzierung natürlich auch eine soziale Dimension hat. Wenn ich mit Kollegen in den USA spreche, spüre ich wirklich, wie groß die Angst ist, vielleicht der Nächste oder die Nächste zu sein, die dann entlassen wird. Also zum Beispiel hat das Museum of Modern Art in New York gerade 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Und das ist für diese Menschen natürlich eine Katastrophe. Die können dann oft ihre Miete nicht mehr zahlen, ihre Versicherungen nicht mehr, ihre Arztrechnungen nicht mehr begleichen. Also sie stehen wirklich vor ganz massiven existenziellen Problemen. Und für die Städte, wenn also wirklich es so schlimm kommen sollte, dass jedes dritte Museum schließt, ist das natürlich auch für die Städte und die Bevölkerung eine Katastrophe.
Das ganze Bildungswesen.
Ja, das Bildungswesen bricht zusammen. Man kann nicht mehr in die Museen gehen. Es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also die amerikanischen Museen setzen jedes Jahr ungefähr $50 Milliarden um. Das fehlt dann in der Wirtschaft auch. Und für die Städte ist das natürlich auch ganz schlimm.
Ja, wenn man denkt, das MoMA wurde ja sehr, sehr groß saniert, umgebaut, erweitert. Jetzt muss es $8 Millionen sparen, hat sehr, sehr viel Personal entlassen.
Ja, wenn es darum geht, einen Neubau zu errichten, dann werden hunderte Millionen privat zusammengetragen. Das ist kein Problem. Aber wenn es darum geht, Mitarbeiter weiter zu finanzieren, das ist halt nicht so glamourös wie ein Neubau. Also da tun sich die privaten Stifter dann doch sehr schwer. Und es ist zwar so, dass das MoMA wirklich einen Milliardenbetrag an Stiftungsgeld besitzt, aber das ist sozusagen deren Tafelsilber. Da gehen die äußerst ungern dran. Also das wird normalerweise nicht gemacht, auch in Krisenzeiten nicht.
Insgesamt werden die amerikanischen Museen überwiegend von Sponsoren finanziert und das ist jetzt wohl komplett eingebrochen.
Ja, nicht nur Sponsoren, sondern von privaten Stiftern. Also das hat so Tradition in den USA, im Gegensatz zu uns, wo es ja hier föderal, staatlich, also von der öffentlichen Hand die Kultur finanziert wird. Aber in den USA ist es ganz überwiegend in privater Hand.
Gibt es denn schon Untersuchungen, auch Zahlen dazu, wie das in Deutschland, in Europa aussieht? Drohen da auch Museumsschließungen?
Ja, diese Umfrage, die ich am Anfang genannt habe vom International Council of Museums, die haben also nicht nur in den USA gefragt, wo damals sagte, jedes zehnte Museum hat Angst, sondern es wurde auch weltweit gefragt. Und in Europa war es immerhin jedes achte Museum, das Angst hat, schließen zu müssen. Und man muss davon ausgehen, dass diese Zahl jetzt ja noch schlimmer aussieht.
Sind denn hier auch viele in Museen Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt worden?
Meines Wissens sind die Festangestellten nicht in Kurzarbeit geschickt worden. Die machen dann höchstens Homeoffice. Aber sie müssen halt an die vielen freien Mitarbeiter ja auch denken, die zum Beispiel Ausstellungsführungen machen. Die haben natürlich jetzt nichts zu tun.
Sie sind aktuell, Herr Butin, Gastkurator für eine Gerhard-Richter-Ausstellung mit Landschaftsbildern am Kunstforum in Wien. Die soll am 1. Oktober eröffnet werden. Was für Probleme haben Sie jetzt in der Vorbereitung durch Corona gehabt?
Ja, wir haben Glück im Unglück. Also wir können zwar die Ausstellung hoffentlich eröffnen, also viele andere Häuser auch in Wien, zum Beispiel die Albertina wird ihre Modigliani-Ausstellung nicht zeigen können, einfach aus finanziellen Gründen, weil zu wenig Besucher da sein werden. Also wir haben das Glück, wir können die Ausstellung eröffnen. Wir bekommen wohl auch alle unsere Leihgaben aus Europa, aber wir wissen zum Beispiel überhaupt nicht, ob unsere vertraglich zugesagten Leihgaben aus den USA kommen können. Die Museen sind zu, die Kuratoren sind im Homeoffice, die Depots sind zu. Das heißt, es ist völlig unklar, ob diese Bilder verschickt werden können. Und selbst wenn sie auf den Weg gebracht werden können, kann es gut sein, dass die Kuriere, die aus Sicherheitsgründen die Leihgaben begleiten müssen, nicht reisen können, weil die Amerikaner nicht in die EU einreisen dürfen. Mhm. Wenn sie ein Bild haben, was 20 Millionen, 30 Millionen Dollar wert ist, dann schickt man das nicht so gerne ohne Begleitung. Mhm.
Wenn das jetzt so schwierig wird mit der internationalen Ausleihe, wie wird sich das dann auf die inhaltliche Ausrichtung der Museen auswirken?
Ja, ich glaube, man muss leider davon ausgehen, dass die Zeit der Blockbuster-Ausstellung vorläufig oder vielleicht sogar längerfristig vorbei ist.
Ist das schlimm?
Naja, wenn Sie schöne große Ausstellungen sehen wollen, dann wäre das schon schlimm. Also wir könnten unsere Richter-Ausstellung dann auch nicht machen in Wien und sie geht dann auch weiter nach Zürich im März, weil wir natürlich mit ganz vielen internationalen Leihgebern arbeiten. Aber es kann wirklich sein, dass das erstmal vorbei ist und dass die Museen dann gezwungen sein werden, mehr aus ihren eigenen Beständen Ausstellungen zu generieren und eben auf teure internationale Leihgaben zu verzichten. Das kann aber nicht jedes Haus, also zum Beispiel die Schirnkunsthalle in Frankfurt, die macht ja nur Wechselausstellungen, also die braucht diese Leihgaben, für die wäre das eine absolute Katastrophe. Oder denken Sie an sehr kleine Museen, die haben halt keinen riesen Stock, aus dem sie schöpfen können. Das Kupferstichkabinett in Berlin ist die größte Kunstsammlung Deutschlands. Sie haben, glaube ich, 630 oder 670.000 Blätter. Da kann man natürlich Ausstellungen ohne Ende machen. Aber solche Riesensammlungen gibt es halt nicht viele.
Wann werden sich denn diese wirtschaftlichen Probleme in den Museen jetzt richtig zeigen? Ist damit kurzfristig zu rechnen? Wie lange gibt es solche Planungen, die jetzt über den Haufen geworfen werden?
Also die Probleme zeigen sich ja schon längst. Also die finanziellen Probleme sind durch die Schließungen der Häuser da. Und der Ausstellungsbetrieb mit seinen ständig durch die Welt tourenden Leihgaben ist ja jetzt schon völlig aus dem Takt geraten. Also es werden wirklich sehr viele Ausstellungen entweder ganz abgesagt oder aber verschoben. Also um nur drei Beispiele zu nennen, die Albertina in Wien, wie gesagt, kann ihre geplante Modigliani-Ausstellung nicht stattfinden lassen, weil die bräuchten jetzt im Herbst mindestens 300.000 Besucher, sonst rechnet sich das nicht. Mhm. Aber die werden nicht da sein. Die Scottish National Gallery in Edinburgh hat eigentlich für jetzt eine Tizian-Ausstellung angekündigt, kann aber nicht stattfinden. Die Tate Modern in London wollte eine große geplante Paula Modersohn-Becker-Ausstellung im übernächsten Jahr realisieren, kann auch nicht stattfinden. Also das wird eher noch schlimmer werden, denke ich.
Haben Sie Ideen, was getan werden müsste, parallel zu den staatlichen Hilfspaketen, die anlaufen?
Ja, also ich denke, in den USA wird es sehr stark von den privaten Stiftern abhängig sein, wie großzügig die sind und bereit sind, ihre Museen zu unterstützen, weil ich glaube, vom Staat ist nicht allzu viel in den USA zu erwarten. Ja, in Deutschland muss es natürlich in erster Linie die öffentliche Hand richten. Es gibt bereits Hilfspakete, aber wenn die Museen nicht klipp und klar und deutlich sagen, wie die Situation ist und wie viel Geld sie brauchen und wie die Perspektiven sind, dann kann es auch passieren, dass eben die Museen sozusagen in ihrer eigenen Krise überhört werden.
Das heißt, Sie fordern eigentlich die Museumsmacher auf, jetzt mal aufzuschreien?
Ja, selbstverständlich. Die Museen müssen auch sagen, dass sie Probleme haben. Denn ich meine, alle Bereiche der Wirtschaft und unserer Gesellschaft macht sehr deutlich, dass sie finanzielle Probleme haben, dass sie Hilfe dringend benötigen. Wir rollen auf eine Pleitewelle jetzt im Herbst zu. Und selbstverständlich müssen auch die Museen, um einfach nicht übersehen zu werden, sagen, wir brauchen auch Geld und wir müssen uns einfach überlegen, ja, wie viel ist uns das wert, auch was Wechselausstellungen betrifft. Also das heißt, die kulturellen Institutionen dürfen in der Corona-Krise nicht vergessen werden, sonst wird sich das bitter rächen.
Museen in der Corona-Krise. Hubertus Butin ist Kurator und international agierender Kunstgutachter, hat uns die Lage beschrieben. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Auch das Amsterdamer Stedelijk-Museum musste seine aktuelle Jubiläumsausstellung zum 125-jährigen Bestehen des Hauses um 2 Monate verschieben. Seit heute ist sie zu sehen, von Tonet bis Dutch Design. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sammelt das Stedelijk Kunst- und Designobjekte. Jetzt präsentiert es diese umfangreiche Designsammlung neu. Martin Hahn hat sich umgesehen.
Entführt man Möbel aus ihrem natürlichen Lebensraum, verlieren selbst Designerstücke an Aura. Das weiß jeder, der schon einmal in einem Möbelhaus stand, in einem Museum, das Möbel fern der Wohnräume präsentiert, für die sie entworfen wurden, ist der Effekt ähnlich. Das weiß auch Ingeborg de Rode.
Das ist eigentlich immer ein Problem natürlich, wenn man Formgestaltung ausstellt, dass man das nicht anfassen kann, nicht benutzen. Und es geht nicht nur um, wie es aussieht, überhaupt nicht. Meistens geht es auch sehr um, wie man das benutzt.
De Rode hat die Ausstellung von Tonet bis Dutch Design kuratiert. Das Stedelijk Museum in Amsterdam feiert sich damit selbst. Im Herbst wird das Haus 125 Jahre alt und will hier einen neuen Blick auf seine bekannte Möbel- und Designsammlung werfen. Auch im Stedelijk-Museum darf man sich in keines der Exponate hineinsetzen. Aber de Rode und ihr Team versuchen auf andere Weise Zimmeratmosphäre zu schaffen, durch Tapete.
Wir versuchen das hier etwas mehr Kontext zu geben durch unsere Zusammenarbeit mit Bas van Beek. Er hat mit verschiedenen Eingriffen in verschiedene Räume hat er mehr Kontext gegeben mit Dessins an der Wand und auf dem Boden. Und das gibt Kontext. Man sieht, wie das damals auch aussah.
Für den ersten Raum hat der Designer Bas van Beek eine schwere schwarze Tapete mit hellem Pflanzenmuster entworfen. Davor stehen Stühle von Michael Tonnet. Im 19. Jahrhundert wurden die Stühle aus gebogenem Holz zu Bestsellern. Der Besucher trifft hier auf einen alten Bekannten. Ein Tonnet-Schaukelstuhl. Sofort stellt sich ein intimes Gefühl von Kindheit und Heimat ein.
Na, ich denke, die Verbindung zwischen Möbel und Emotionen ist ziemlich groß, weil es sind natürlich Objekte, die man immer benutzt, jeden Tag. Und die auch für Entwerfer sehr wichtig sind, um die zu entwerfen. Denn die meisten Entwerfer entwerfen auf jeden Fall einen Stuhl.
Und so bewegt man sich von Designerstuhl zu Designerstuhl. Von Tonnet über Gerrit Rietveld und Charlotte Perriand bis hin zu Werner Panton. Viele Designer waren davon besessen, einen Stuhl aus einem Stück zu entwerfen. Erst aus Holz und Metall und später aus Plastik.
Ja, als das natürlich in den 60er Jahren sehr viel benutzt wurde, war das natürlich so ein ganz tolles Material. Man konnte alles damit machen fast. Und zum Beispiel auch Möbel aus einem Stück, was immer für Entwerfer so ein Ideal gewesen ist. Das war auf einmal sehr einfach zu machen. Man dachte natürlich auch, es ist billig und so weiter. Na, jetzt wissen wir natürlich, wie viele Probleme das gibt.
Schon in den 1970ern machte man sich über Nachhaltigkeit Gedanken. Aber erst in den 90ern nahm das Thema Fahrt auf.
Und jetzt ist das Thema in Design eigentlich. Und wir zeigen also hier auch verschiedene Möbel, die mit Recyclingstechniken gemacht worden sind.
Da sind zum Beispiel die Stühle aus dem 3D-Drucker von Dirk van der Kooi aus recyceltem Plastik oder die kantigen Möbel von Piet Hein Eek aus Holzresten. Das Stedelijk-Museum zeigt hier jedoch mehr als Stühle. Die Ausstellung versammelt auch Spielzeuge, Gebrauchsgegenstände und ein paar Laufschuhe, entworfen von Pharrell Williams. Der US-amerikanische Musiker und Produzent hat dem Museum eine Nachricht geschickt, die Besucher nun im Audioguide hören können.
And what more interesting story than like the East African mentality for running.
Und dann ist da noch der Elefant im Raum, Covid-19. Was macht die Pandemie mit der Designszene in den Niederlanden? Die Kreativindustrie ist enorm wichtig für das Land. In den vergangenen 17 Jahren hat sich die Zahl der Designer hier verdoppelt. Das Museum hat deswegen eine Umfrage durchführen lassen und präsentiert die Ergebnisse in riesigen Infografiken. Kuratorin Ingeborg de Rode.
Daraus haben wir gesehen, dass er mehr als die Hälfte sehr viel Werk verloren hat, sehr viele Aufträge, und dass sehr viele von ihnen auch erwarten, dass es lange noch so bleiben wird.
Das Museum will deswegen tun, was es kann, und die Kreativen mit Aufträgen versorgen. Vielleicht heißt die nächste Ausstellung in 50 Jahren dann von Tonnet bis Covid-19 Design. Die ersten Designer haben schon aufblasbare Schutzmasken entworfen.
Von Tonnet bis Dutch Design, die Ausstellung zum 125-jährigen Bestehen des Amsterdamer Stedelijk Museums, ist bis zum 21. März 2021 zu sehen. Für Fazit war Martin Hahn vor Ort.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wie so viele Festivals müssen auch die Wagner-Festspiele in Bayreuth in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Statt einer glanzvollen Eröffnung wurde heute Kammermusik gespielt, und zwar nicht im Opernhaus auf dem Grünen Hügel, sondern in der Villa Wahnfried, dem Wohnhaus Richard Wagners. Dort gaben 14 Musiker unter der Leitung von Musikdirektor Christian Thielemann ein Rundfunkkonzert. Das wurde auch nach draußen übertragen, wo etwa 300 Menschen zuhören durften. Was das Besondere für ihn und die Musiker schon in der Vorbereitung war, schilderte Dirigent Christian Thielemann kurz vor dem Konzert im Bayerischen Rundfunk.
Der Ort, ja, ich finde das deshalb gut. Das markgräfliche Opernhaus wäre auch interessant gewesen, aber hat mit Wagner nicht so viel zu tun wie sein Wohnzimmer. Wird man noch Jahre, sein Leben lang dran zurückdenken und sagen, erinnert ihr euch noch, dann ist es auch noch 2020 und dann ist es Beethoven-Jahr, 100 Jahre Salzburger Festspiel, und alles fällt irgendwie ins Wasser. Wir leiden alle zusammen, und ich stehe dann auch da praktisch mit dem Rücken zu Wagners Grab. Das ist auch mal was anderes.
Am kommenden Montag wird der türkische Kulturmäzen Osman Kavala seit 1000 Tagen in Untersuchungshaft im Hochsicherheitsgefängnis von Silivri in der Nähe von Istanbul einsitzen. Wenige Tage vor diesem Datum kritisierten seine Anwälte heute in einer Online-Pressekonferenz in Istanbul das Verfahren als politisch motiviert. Hunderte Künstler und Intellektuelle in aller Welt beteiligen sich inzwischen an der Kampagne Free Osman Kavala und fordern seine sofortige Freilassung. Der heute 62-jährige Kavala wurde am 1. November 2017 in Untersuchungshaft genommen und kurz danach in das Gefängnis nach Silivri verlegt. Er hatte sich in zahlreichen Projekten für Demokratie, Menschenrechte und die Stärkung der Zivilgesellschaft eingesetzt. 2002 hatte er dazu die Stiftung Anadolu Kultur gegründet. Auch die Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters Shermin Langhoff und Filmemacher Fatih Akin erklärten in Videobotschaften ihre Beziehung zu Kavala und dessen Bedeutung für die internationale Kulturzusammenarbeit. Der britische Gitarrist und Mitbegründer der Band Fleetwood Mac, Peter Green, ist tot. Er sei friedlich im Schlaf im Alter von 73 Jahren gestorben, teilten Familienmitglieder heute in einer offiziellen Stellungnahme mit. Green gründete gemeinsam mit Schlagzeuger Mick Fleetwood 1967 in London Fleetwood Mac. Er verließ die Band allerdings schon 1970 wieder. Der Bluesrock-Gitarrist hatte lange Zeit psychische Probleme. Seine Familie kündigte eine weitere Stellungnahme für die kommenden Tage an.
Zum ersten Mal seit Jahrzehnten pilgern an diesem 25. Juli keine Wagner-Fans nach Bayreuth auf den Grünen Hügel. Auch bei den weltberühmten Richard-Wagner-Festspielen sorgt die Corona-Pandemie für Stille. Bis auf ein kleines Online-Konzert mit Christian Thielemann heute Nachmittag. Und obwohl derzeit viele große Namen vom Sockel gestürzt werden, wird über Wagner gerade vergleichsweise wenig debattiert. Dabei nennt ihn der israelische Soziologe Moshe Zuckermann in seinem neuen Buch ein ewig deutsches Ärgernis. Wir erreichen Moshe Zuckermann in Tel Aviv. Guten Abend, Herr Zuckermann.
Guten Abend, Frau Bürger.
Wir erleben gerade eine Debatte, in der viele berühmte Menschen, Künstler, Politiker hinterfragt werden. Robert Koch, Bismarck, Kant. Richard Wagner gehört gerade nicht dazu, vielleicht weil seine antisemitische Haltung schon zu oft behandelt worden ist. Warum haben Sie sich dieses ewig deutsche Ärgernis, so heißt Ihr Buch, Wagner, ein ewig deutsches Ärgernis, warum haben Sie sich das nochmal vorgenommen?
Ich glaube unter anderem deshalb, weil ich meine, dass es heute eben kein deutsches Ärgernis mehr da ist, sondern weil das, was vor 20, 30, 40 Jahren, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, noch ein deutsches Ärgernis gewesen ist, mittlerweile total abgeflaut ist. Und wenn es heute noch ein Ärgernis ist, ist es allenfalls bei den Bayreuther Festspielen, wenn provokante Inszenierungen gemacht werden, wo dann also sozusagen die Inszenierung zum Ärgernis wird. aber nicht die Gestalt Wagners. Es ist ein ewig Deutsches in dem Sinne, dass das, was im 19. Jahrhundert noch Wagner zum Ärgernis hat werden lassen und späterhin auch Wagner zum Paradigma dessen, was ehemals ein deutsches Ärgernis gewesen ist, er noch über viele Jahrzehnte gehalten hat. Ich glaube, heute ist es im Abflauen, wie Sie das schon eben gesagt haben. Für mich persönlich ist das natürlich eine Lebensbilanz. Ich habe mich mit Wagner viele Jahre beschäftigt, weil ich einerseits von seiner Kunst fasziniert war, auf der anderen Seite abgestoßen war von der Person und eben dieses Problem, also dieses grundsätzliche Problem der Trennung von Werk und Person, die wollte ich noch mal thematisieren.
In seiner Schrift Das Judentum in der Musik hat Wagner ja geschrieben, der Jude an sich sei unfähig, sich künstlerisch auszudrücken, weder durch seine äußere Erscheinung noch durch seine Sprache und am allerwenigsten durch seinen Gesang. Ja, wie deuten Sie denn solche Aussagen? Also war er kein Antisemit?
Er war ein Antisemit. Genau deshalb sagte er solche Sachen. Er war noch kein Rassenantisemit. Ganz gewiss war er kein eliminatorischer Antisemit, aber er war einer, der in der Tat meinte, dass Juden zu Kunst unfähig seien, dass die Juden, übrigens das hat er sehr gut ausgenutzt, vor allem gut sein im Geld machen und so weiter. Er war all das, was ein klassischer Antisemit im 19. Jahrhundert ist. Und von daher auch sogar einer der schlimmsten, weil er auch die Sachen, auch wie in dieser Schrift, die Sie gerade erwähnt haben, auch theoretisch einfasste. Aber das war er einerseits. Auf der anderen Seite war er eben auch ein künstlerisches Genie und gerade diese Gegenläufigkeit ist das, was mich zumindest an ihn über Jahrzehnte faszinierte.
Drückt sich denn sein Antisemitismus irgendwo im Werk aus?
Na, das ist ja genau das, was ich versuche in diesem Buch darzustellen. Man hat gemeinhin die Figur des Alberich aus dem Rheingold oder die Figur des Mime aus Siegfried, manchmal auch den Beckmesser aus dem Meistersinger oder die Kundry aus Parsifal als jüdische Karikaturen darstellen wollen. In meinem Buch versuche ich darzustellen, dass das haltlos ist. Also ich bin nicht der Meinung, dass sich Antisemitismus in seinem Werk findet. Deutschtümelei, wie zum Beispiel im Schlussmonolog von Hans Sachs im Meistersinger, durchaus ja. Antisemitismus in dem Sinne, wie er ihn tagtäglich und allnächtlich praktiziert, also der Mann war obsessiv antisemitisch, findet sich in seinem Werk nicht. Und das versuche ich auch auf der theoretischen Ebene grundsätzlich zu behandeln. Es kann ein Künstler im Persönlichen ein widerlicher Charakter sein, aber dennoch große Kunst schaffen. Und würden wir übrigens Antisemitismus zum Kriterium erheben wollen für das, ob jemand dann in seine Kunst anerkannt wird oder nicht, können wir gleich 50% der westlichen Kultur abschreiben.
Sie sind Soziologe, haben lange das Institut für deutsche Geschichte an der Uni Tel Aviv geleitet. Wir kennen Sie als eloquenten Gesprächspartner zum Thema Holocaust. Nun ist ja Wagner gerade in Israel zum Symbol der deutschen Schuld an der Shoah geworden. Daniel Barenboim wurde angefeindet, als er Wagner in Israel spielen wollte. Immer wieder wurden Aufführungsversuche scharf kritisiert, damit würden die Opfer verhöhnt. Da muss Ihr Buch ja in Israel auf großen Widerstand stoßen, oder? Wie sind die Reaktionen?
Die Sache ist ja die, dass es ja gerade Hanebüchern, dass Wagner, der im Jahre 883 gestorben ist, zum Sinnbild des israelischen Verhältnisses zum deutschen Nazismus bzw. zur Verursachung des Holocaust geworden ist. Das ist ja vollkommen absurd. Ich glaube, dass Wagner das zum Sinnbild geworden ist, gerade weil man mit Deutschland sich sehr bald wieder anfreundete und weil es auf der ökonomischen und späterhin auch auf der diplomatisch-politischen Ebene und späterhin dann, als die Generationen dann wechselten, auch im persönlichen Umgang, dass das mehr oder weniger dann sich normalisierte, wurde gerade dieses, was am allerwenigsten Opfer von Seiten der Deutschen und von Seiten Israelis zu bringen hatte, zum Sinnbild erhoben. Das gilt es ja genau zu bekämpfen. Und im Übrigen möchte ich Ihnen sagen, es stimmt ja gar nicht, dass wenn Barenboim beispielsweise seinerzeit Wagner aufführen wollte, dass ein Gros des Publikums es nicht sehen wollte. Ganz im Gegenteil, das Publikum wollte es sehen. Es war eine Minderheit, die das verhinderte. Und es gibt eben dieses Tabu, das bis zum heutigen Tag nicht gebrochen wird.
Sie scheinen, Moshe Zuckermann, in Ihrem Buch auch ein bisschen provozieren zu wollen, wenn Sie schreiben, es sei nicht sicher, ob Wagner Nazi geworden wäre, anzunehmen sei eher, dass er nach Hollywood gegangen wäre. Warum diese Zuspitzung?
Ich glaube übrigens wirklich nicht, dass Wagner Nazi geworden wäre. Ich glaube auch nicht, wie man behauptet hat, dass Nietzsche Nazi geworden wäre. Das wollten die Nazis doch so darstellen. Nach Hollywood, weil die Erfüllung der Vision von Wagner, des Gesamtkunstwerks, hat sich nicht auf den deutschen Bühnen oder auf den europäischen Opernbühnen verwirklicht, sondern im hollywoodschen Kinofilm. Dort ist das Gesamtkunstwerk dann mehr oder weniger vervollkommt worden. Sie müssen verstehen, dass nichts, was die Filmmusik in den 20er und 30er und 40er Jahren in Hollywood ausgemacht hat, ohne Wagner möglich geworden wäre. Das Prinzip des Leitmotivs, das Prinzip der Verbandelung von szenischer Aufführung und Musik, das von Wagner ja in seinen Kunstkonzepten konzipiert worden war, hat sich dann wirklich im hollywoodschen Film dann verwirklicht. Die Tatsache, dass er in Deutschland so hoch gehalten wurde, widerspricht nicht der Tatsache, dass er dorthin gegangen wäre, wo er seinen größten Erfolg hätte feiern können. Und ich glaube in der Tat, dass es Hollywood geworden wäre.
Wagner, ein ewig deutsches Ärgernis, so heißt das Buch von Moshe Zuckermann, erschien im Westend Verlag, 144 Seiten, kosten 18 Euro. Herr Zuckermann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Bürger.
Am renommierten Deutschen Literaturarchiv in Marbach schwelt ein Konflikt zwischen der Institutsleitung und Teilen der Belegschaft. Beklagt wird das angeblich schlechter gewordene Arbeitsklima, seit die Germanistin Sandra Richter Anfang 2019 die Direktion des Literaturarchivs übernommen hat als Nachfolgerin von Ulrich Raulf. Sandra Richter selbst weist diese Vorwürfe zurück. Es gehe in dem Konflikt um notwendige Umstrukturierungen innerhalb der Belegschaft. Christian Gampert hat über die Jahre häufig für uns über die Arbeit des Deutschen Literaturarchivs berichtet. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ist denn Ihrer Ansicht nach der Kern des Konflikts?
Wahrscheinlich gibt es ein ganzes Bündel an Problemen und nicht einen einzigen Kern. Zunächst muss man sagen, dass die Schuhe von Ulrich Raulf als Leiter des Literaturarchivs, der ja abgetreten ist Ende 2018, ziemlich groß sind und dass natürlich jeder, der dem nachfolgt, Probleme hat. Andererseits ist es so, dass Sandra Richter angetreten ist mit so einer Disposition. Sie wohnt in Frankfurt, ist relativ oft unterwegs und die Belegschaft wirft ihr vor, sie sei zu wenig vor Ort. Das war bei Raulf natürlich ganz anders. Der sagte, der Pastor wohnt neben seiner Kirche. Das ist vielleicht ein kleines Problem. Auf der anderen Seite sagt Richter mit Recht, sie müsse viel unterwegs sein, sie müsse ja verhandeln, sie müsse neue Stellen herausverhandeln, deswegen sei sie oft in Berlin und sie hat in der Tat 19 neue Stellen jetzt eingeworben. Mhm. Für Unruhe sorgt aber zudem, dass Richter sich den digitalen Medien verschrieben hat. Und das heißt nicht nur, dass sie natürlich das Archiv digital verwaltungstechnisch aufrüsten muss, sondern dass sie auch digitale Medien sammeln will. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Natürlich erscheinen Bücher auch digital jetzt, aber ob man unbedingt Computerspiele sammeln muss, weil sie auch erzählerische Elemente haben, das ist sehr die Frage. Da muss man, wenn man jetzt mit Goethe und Schiller und Originalhandschriften sich normalerweise befasst, so wie die Belegschaft das tut, nicht unbedingt begeistert sein. Zudem steht eine große Erweiterung des Literaturarchivs an. Ein neues Archivgebäude muss gebaut werden hinter der Stadthalle. Das wird 4 Millionen Euro kosten. Und damit sind sicher auch Personalumschichtungen verbunden, auch mit der ganzen Digitalisierung. Das sorgt für Unruhe.
Und mit Personalumschichtungen hat sie schnell angefangen, als sie im Januar 2019 dort angetreten ist. Auch das wird ihr vorgeworfen. Sind da Seilschaften mit im Spiel?
Naja, also eine der ersten Personalentscheidungen war wohl, dass sie die Verwaltungsdirektorin Dagmar Jansson gekündigt hat und auf der anderen Seite Heike Frehreis, die langjährige Leiterin des Literaturmuseums der Moderne, wieder an Bord geholt hat. Dazu muss man sagen, dass Heike Frehreis 2017 für 2 Jahre beurlaubt wurde. Also da muss es kräftig gekracht haben im Hintergrund. Aber darüber wissen wir als außenstehende Berichterstatter relativ wenig. Aber da gab es Krach. Und die Vereinbarung war offenbar, sie dürfe nach 2 Jahren zurückkommen, aber nicht in leitender Funktion. Richter hat sie als Leiterin des Literaturmuseums der Moderne wieder eingesetzt. Und es ist klar, wenn eine Belegschaft offenbar Krach mit Frau Quellreis hatte, wovon man ausgehen kann, dass sie nicht begeistert sind. Zum anderen diese Kündigung der langgedienten Verwaltungsdirektorin ist natürlich ein Problem. Und es kann auch sein, dass es mit der Personalie Queres zusammenhängt. Das wissen wir aber nicht. Die Frage ist nur, wie will sie denn die große Archiverweiterung, neues Archivgebäude für 4 Millionen Euro, gestalten, wenn sie gar keine Verwaltungsdirektorin hat? Also da sind viele Baustellen im Spiel.
Wie sind denn diese ganzen Konflikte jetzt überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen?
Es gab einen großen Artikel in der Südwestpresse, der zum großen Teil mit Behauptungen hantiert hat, die Mitarbeiter des Archivs anonym gemacht haben. Und offenbar lag aber auch ein Brief der Betriebsratsvorsitzenden Ulrike Weiß, der Journalistin, vor, aus dem sie zitieren konnte. Und das ist so eine Art Brandbrief ans Kuratorium. So gehe das nicht weiter. Die Stimmung gehe immer mehr in den Keller. Die Journalistin, die das geschrieben hat, Bettina Wieselmann, ist absolut seriös. Ich kenne sie seit langem und aus vielen Pressekonferenzen in Marbach. Der kann man, glaube ich, schon vertrauen. Und das Problem ist jetzt, dass wir so ein bisschen vor einer Blackbox stehen, weil im Moment sagt niemand mehr was. Die Betriebsratsvorsitzende nicht. Frau Richter hat mit mir ein langes Gespräch geführt, sagt aber, ich kann zu Personalentscheidungen und in der Schwebe befindlichen Gerichtsprozessen nichts sagen. Und es gibt offensichtlich einen Prozess wegen dieser Kündigung der Verwaltungsdirektorin. Mhm. Also da ist auch juristisch Feuer drin. Alle halten sich bedeckt. Und ich mag nicht spekulieren. Ich denke nur, dass die Konstellation, die da im Moment besteht, offenbar problematisch ist. Was ich noch vergessen habe, sie hat eine Professur in Stuttgart und hat sich offenbar, als sie gewählt wurde zur Direktorin des Literaturarchivs, ausbedungen an der Uni Stuttgart, dass ihr Lehrstuhl ihr erhalten bleibt, also dass sie auf den Lehrstuhl zurückkehren kann. Also das ist ja schon das Zeichen, wenn es hier schief geht, habe ich noch was in petto. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das machen sollte.
In welcher Weise ist denn jetzt eine Einigung denkbar?
Also Sandra Richter hat eine Mediation vorgeschlagen. Die Frage ist nur, zwischen wem? Zwischen ihr und der Belegschaft. Gleichzeitig spielt aber natürlich die Schiller-Gesellschaft eine Rolle, wo ein neuer Präsident jetzt gewählt werden muss. Im Juni ist die Wahl eines neuen Präsidenten gescheitert am Quorum, weil es eine Briefwahl war wegen Corona. Die müssen im September nochmal wählen.
Schiller-Gesellschaft als Trägerin des Literaturarchivs.
Genau, die aber eigentlich arm wie eine Kirchenmaus ist. Das Geld kommt von Land und Bund. Und ob der neue Präsident der Schiller-Gesellschaft als Nachfolger von Peter André Alt jetzt vermitteln kann, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Knackpunkt ist sicher die Kündigung der Verwaltungsdirektorin Dagmar Jansson und die Rückkehr von Heike Quereis als Leiterin des Literaturmuseums der Moderne.
Und welche Rolle spielt die baden-württembergische Landesregierung? Also ist Sandra Richter im Amt zu halten? Ist der Ruf des Deutschen Literaturarchivs ernsthaft in Gefahr?
Naja, der Ruf von Marbach ist, glaube ich, nicht ernsthaft in Gefahr. Die haben einfach zu viel Renommee über Jahre aufgebaut. Es ist ein Personalkonflikt. Und ob Theresia Bauer, die baden-württembergische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, da wirklich vermitteln kann, das würde ich eher bezweifeln. Sie macht ja auch in anderen Konflikten keine so gute Figur. Siehe Peter Spuhler, dem Generalintendanten in Karlsruhe, dem sie den Vertrag ohne Not verlängert hat. Ich vermute, dass Frau Bauer dazu tendiert, Frau Richter natürlich im Amt zu halten, weil sie immer so agiert. Ob das den Konflikt auf Dauer befriedet, weiß ich nicht. Ich glaube, da müsste doch ein größerer Konsens zwischen Leitung und Belegschaft in Marbach her.
Christian Gampert über die Krisenstimmung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Auch der Weltuntergang wird nicht ewig dauern. Das gibt Hoffnung. So machte uns die Neue Zürcher Zeitung Mut. Was soll man den Menschen raten? Fragte Paul Jandl. Wie können sie über die Runden kommen, bis alles wirklich und endgültig aus ist? Versuchen wir hier Antworten zu geben. In diesem Sommer bedeutet Freibad Frieden, empfiehlt uns die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, einen Ort, an dem viele Runden gedreht werden können. Alles ist ruhiger, ist entspannter, freut sich Anna Pritzkau in Zeiten nach oder vielleicht ja auch schon wieder vor Corona. Die kratzende Musik aus Handylautsprechern oder aus schlechten Boxen fehlt. Das Springen vom Beckenrand fehlt auch. Danach die böse Durchsage des Bademeisters. Es fehlen die falschen Sprüche. Ja, das Freibad ist der Frieden, weil eine Art der Männlichkeit jetzt fehlt, die der Teenager, dieser Halberwachsenen. Aber die Halberwachsenen gibt es natürlich noch, nicht zuletzt in der Politik. Bin zu alt, um Politiker generell zu bewundern, sagte der Schriftsteller Christian Haller der Wochenzeitung Der Freitag und lobte dann allerdings auch gleich eine wahrhaft erwachsene Politikerin. Wie sie da sitzt, unerschütterlich, das mag er an Angela Merkel. Fleiß, Verantwortungsgefühl, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Mut und Demut sowie Rückgrat, das alles braucht die Demokratie, lasen wir im Berliner Tagesspiegel. Wer sind solche Menschen in Deutschland? Fragte Klaus Brinkbäumer. Joachim Gauck und Angela Merkel dürfte bald so gesehen werden. Dazu passt wieder Paul Jandl in der Neuen Zürcher. Die Frauen sind die großen Schlussmacher und wer wollte es ihnen verübeln? Wir nicht, wir sind aber auch noch nicht am Schluss, sondern mittendrin. In weiten Teilen der Vereinigten Staaten sind derzeit fast alle Kultureinrichtungen geschlossen, stand in der Tageszeitung Taz. Die Kultur liegt hier wegen der Corona-Krise in weiten Teilen brach. Und damit zu den Männern. Warum hielt Trump Covid-19 anfangs für eine Erfindung seiner Gegner und eine Übertreibung der Medien? Fragte die Wochenzeitung Die Zeit. Für Trump und seine Anhänger ist die Kontaktsperre, meinte Thomas Assheuer, nicht bloß ein Anschlag auf ihre Freiheit, sondern zugleich ein Anschlag auf das Leben. Freiheit und Leben gehören in diesem Weltbild existenziell zusammen. Die Freiheit muss frei sein, um das wahre Leben zu leben, das unverfälschte, das echte und natürliche Leben des Real American. Zum wahren Amerika gehören aber noch andere Aspekte, die weniger ins 21., sondern mehr ins 18. Jahrhundert verweisen. Im amerikanischen Wahlkampf geht es derb zu, lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dank des amerikanischen Wahlsystems hat Trump 2016 die Wahl bekanntlich gewonnen, obwohl Hillary Clinton mehr Stimmen gewonnen hatte, erklärte Bernhard Schlink Wahlen, in denen der Präsident oder irgendwann mal eine Präsidentin nicht direkt vom Volk, sondern über Wahlmänner und Wahlfrauenstimmen auserkoren wird. Die Staaten bestimmen die Wahlkreise, und zumal die republikanischen Staaten schneiden sie oft so zu, dass sie die Mandatsmehrheit auch bei Abstimmungsminderheit behalten, sagte der Schriftsteller und Verfassungsrechtler Bernhard Schlink im Interview. Nach der Wahl 2016 war von gehackten Wahlmaschinen zu lesen, von republikanischen Stimmen, die der Zahl nach zurücklagen, bis der Strom ausfiel, wonach sie vorne lagen, von Wählern und Wählerinnen, die sich hatten registrieren lassen und am Wahltag nicht im Register gefunden wurden. Das klingt nun schon weniger nach der Hütermacht der westlichen Demokratien, sondern eher nach Russland oder der Türkei. Mit dem Gebet an diesem Freitag wird die 1500 Jahre alte Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt, stand in der Süddeutschen Zeitung. Die Zeremonie ist als eine Art Staatsakt organisiert, schrieb Thomas Avenarius darüber, wie im türkischen Istanbul aus einem Museum für alle Menschen wieder ein Gebetshaus für eine Religion wurde. Natürlich ist das eine Inszenierung, meinte Feridun Zaymoglu dazu. Es ist aber auch nichts Neues unter der Sonne. Der Protestantismus hat die katholischen Kirchen überschrieben. Mit der Gegenreformation ging die Reise wieder zurück. Aus Synagogen und Tempeln wurden Kirchen. Heute werden Kinos und Buchläden daraus, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, sagte der Schriftsteller im Interview mit Christ und Welt, der Beilage der Zeit. Ich begrüße, wenn in einem Gotteshaus wieder ein Gott angebetet wird. Die Hagia Sophia wurde ja schließlich nicht als Verwahranstalt und Showroom von Kultgegenständen gebaut. Feridun Zaymoglu ist Muslim und hat einen Roman über Martin Luther geschrieben. Geboren 1964 in Anatolien, lebt als Sohn türkischer Gastarbeiter seit seinem 6. Lebensmonat in Deutschland, schrieb Christ und Welt in einer redaktionellen Anmerkung, als ob wir heute noch von Gastarbeitern reden würden. Wir streben nach Vollendung und sehen dabei schon ganz fertig aus, gab uns Paul Jandl in seiner Betrachtung zum Weltuntergang in der Neuen Zürcher zu bedenken. Irgendwann muss alles ein Ende haben, schrieb er noch. Diese Glosse ist hier aus, die Kulturpresseschau auch. Gehen Sie einfach unaufgeregt nach Hause und machen Sie sich noch einen schönen Tag und eine schöne Nacht.
Und das war unser heutiges Fazit. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.